Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Was passiert, wenn das Erste, was Sie morgens nach dem Aufwachen erblicken, Ihr Gesicht im Badezimmerspiegel ist? Denken Sie dann, oh, was bin ich doch für ein knuddeliges Häschen. Mit mir würde ich gerne kuscheln, wenn ich könnte. Oder denken Sie eher, kann man Altbausanierungen im Gesicht eigentlich von der Steuer absetzen? Kurz gesagt, werten Sie sich eher auf oder ab? Und falls Sie dann im Badezimmer fertig sind, wie barmherzig gehen Sie tagsüber mit sich im Job um? Beispielsweise, wenn Sie in einen besonders fettigen Fettnapf getreten sind. Verzeihen Sie sich Ihr Missgeschick oder verurteilen Sie sich dafür? Und wenn Sie schlussendlich abends im Bett liegen, wie stolz sind Sie auf sich, wenn Sie Ihren anstrengenden Tag noch einmal Revue passieren lassen? Erinnern Sie sich gerne an kleine Erfolge, die Ihnen gelangen, oder schieben Sie sie lieber verschämt zur Seite? Wie sehr wir uns mögen und wie liebevoll wir mit uns selbst umgehen, ist aus Sicht der modernen Therapieforschung ein äußerst spannendes Feld. Denn wir wissen heute, wer ein kleines bisschen auf sich selbst steht, ist nicht nur zufriedener, sondern psychisch auch widerstandsfähiger. Und deshalb wollen wir uns heute einmal mit der Eigenliebe beschäftigen. Mitunter wird sie in der einschlägigen Literatur auch Selbstliebe genannt. Was bedeutet es eigentlich, sich selbst ein bisschen zu lieben? Und wie kann man das überhaupt fühlen, wenn man vielleicht im Kindesalter gespiegelt bekam, nichts wert zu sein und selbst keine Liebe bekam? Und wo ist die Grenze zwischen ein bisschen Eigenliebe und Narzissmus? Wir beginnen diese Folge im Badezimmer, das sind wir ja eh schon, und schauen uns hier nochmal tief in die Augen. Danach pflanzen wir einen ganz besonderen Baum, wir lernen etwas sehr Spezielles von einer Fußballmannschaft, wir lauschen dem Gedicht eines der größten Schauspielers und am Schluss finden wir den süßesten aller Punkte. Sie werden hören, für die Liebe ist es nie zu spät. Also fangen wir doch am besten gleich bei uns selbst mit ihr an. Der antike griechische Philosoph Aristoteles bezeichnete die Liebe nicht nur als höchste aller menschlichen Gefühle, er hielt sie auch für die Grundlage aller anderen menschlichen Leidenschaften und Emotionen. Diese Theorie bewahrheitet sich im Alltag durchaus recht oft. So führt beispielsweise die Liebe zur Musik zur Vorfreude auf ein Konzert, das wir am Wochenende besuchen wollen. Die Liebe zu einer Aufgabe, für die wir uns engagieren, führt zum Stolz, wenn wir sie erfolgreich abgeschlossen haben. Und die Liebe zum Partner führt zur Sehnsucht, wenn man ihn mal ein paar Tage nicht gesehen hat. Tatsächlich entspringen die meisten positiven Gefühle der Liebe für etwas oder für jemanden. Wir können uns die Liebe des Menschen wie den Stamm eines Baumes vorstellen, von dem viele kleine Äste zur Seite wachsen. Jeder dieser Äste entspricht einem Gefühl, also wie genannt die Vorfreude, der Stolz oder die Sehnsucht, auch viele andere. Sie alle entstammen sozusagen wortwörtlich der Liebe. Und je stärker dieser Stamm in der Mitte entwickelt ist, desto mehr Triebe sprießen auch links und rechts heraus. Mahatma Gandhi sagte einmal, wo Liebe ist, ist Leben. Ich verrate Ihnen etwas sehr Schönes. Wenn wir unser Gehirn einmal mit einem Garten vergleichen, kann man sagen, dass bei jedem von uns diese Saat der Liebe gesetzt wurde. Auch und besonders die für uns selbst. Ob daraus im späteren Leben ein starker Baumstamm wird, hängt von vielen Dingen in der Entwicklung ab, was wir uns später noch genauer anhören werden. Und selbst bei den Menschen, die in ihrem Garten keinen mächtigen Baum stehen haben, bricht das zarte Pflänzchen der Eigenliebe jeden Morgen aufs Neue durch den Erdboden und treibt nach oben. Das glauben Sie nicht? Dann passen Sie mal auf. Einer japanischen Untersuchung der Osaka-Universität gelang vor kurzem hierzu ein aufsehenerregendes Experiment. Sie baten Probanden, Bilder von sich selbst zu betrachten. Dabei legten sie sie in einen Hirnscanner, sodass man ihre Hirnaktivität im selben Moment beobachten konnte. Als die Probanden sich selbst sahen, sprang neben Arealen, die für das visuelle Erkennen von Gesichtsausdrücken zuständig sind, auch ein kleiner Hirnbereich an, und zwar im Dach des vierten Ventrikels im Hirnstamm, einem Teil unseres Belohnungszentrums. Daraufhin schüttete ihr Gehirn Glückshormone aus. Beim Betrachten fremder Personen tat sich dagegen nichts. Ich finde das unglaublich rührend. Auch wenn unser Partner sauer auf uns ist oder unsere Kollegen genervt sind wegen uns, ist da jemand, der uns gerne hat. Und zwar wir uns selbst. Die Natur sorgt dafür, dass der Anblick unserer selbst im Spiegel oder auf einem Foto zu einem klitzekleinen Belohnungsgefühl verhilft. Jetzt werden Sie vielleicht zunächst denken, also lieber Herr Busch, wenn ich nach dem Aufwachen in den Spiegel schaue und mich selbst sehe, dann erinnert mich das eher an biologischen Zellverfall und das nahende Ablaufdatum. Für Belohnungsgefühle oder Glückshormone ist bei mir kein Platz. Falsch. Dieser kleine Hirnbereich blieb in der Studie aus Japan selbst dann bei den Probanden aktiv, wenn das eigene Gesicht durch ein Fotobearbeitungsprogramm in eine unschöne Fratze verzerrt wurde. Unser Gehirn steht also immer auf uns, egal wie wir aussehen. Übrigens hier ein kleiner Praxistipp für die Eltern unter uns, falls ein Pubertier unter ihrem Dach wohnt, welches sich wegen einem Pickel auf der Nase oder einem misslungenen Haarschnitt beim Friseur am Vortag morgens nicht in die Schule traut, oh, Papa, ich kann da absolut nicht hingehen, ich muss für immer im Bett bleiben und so weiter, Sie kennen das, dann berichten Sie Ihrem Pubertier von dieser Studie. Nehmen Sie Ihr Kind liebevoll in die Arme und sagen Sie ihm, mein Schatz, ich liebe dich und dein Gehirn liebt dich auch. Und Sie werden sehen, augenblicklich hält sich die Stimmung des Pubertiers wieder auf. Sich unabhängig von äußeren Umständen ein bisschen selbst zu mögen, wenn auch ganz unbewusst natürlich, ist keine Fehlfunktion des Gehirns, sondern ist in Wahrheit der Default Mode, also der Grundbetriebszustand. Das ist doch wunderschön, finden Sie nicht auch? Im antiken Griechenland gab es für diese natürliche und gesunde Form der Eigenliebe einen eigenen Begriff. Er lautete Philautia und bedeutet im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, man kennt seine Stärken und ist stolz darauf, kennt aber auch seine Schwächen und ist bereit, an ihnen zu arbeiten. Zweitens, man achtet gut auf sich und nimmt seine Bedürfnisse ernst, auch wenn man sie natürlich gelegentlich anderen unterordnen muss. Drittens, man gesteht sich Fehler ein und kann auch Kritik annehmen, ohne sich selbst dafür runterzumachen. In einem Satz zusammengefasst könnte man also sagen, Philautia heißt, sich selbst zu mögen, tief in seinem Inneren und sich trotz ein paar Macken und Fehlern immer mit Wohlwollen, mit Respekt und mit Nachsicht zu behandeln. Philautia ist kein oberflächliches Gefühl, sondern es ist eine Haltung, die man sich selbst gegenüber einnimmt. Sie ermöglicht nicht nur Ruhe in sich zu finden, sondern trägt auch dazu bei, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn draußen mal heftig der Wind weht. Eigenliebe ist das Instrument der Selbsterhaltung, wie es der große Voltaire einmal sehr schön beschrieb. Wenn wir über Philautia reden, dann sprechen wir übrigens nicht von Narzissmus. Selbstliebe bedeutet nämlich keine Selbstverliebtheit. Das ist ein riesiger Unterschied. Narzisstisch veranlagte Menschen fühlen sich anderen überlegen. Sie verhalten sich egozentrisch, wichtigtuerisch und drängen immer in den Vordergrund. Narzissmus ist aus psychiatrischer Sicht, bitte verzeihen Sie die etwas sperrige Definition, die Projektion eines überhöhten Ideals von sich selbst. Stärken werden betont und Schwächen werden geleugnet. Und damit Narzissten ihr illusorisches Selbstbild aufrechterhalten können, sind sie auf permanente Bestätigung durch andere angewiesen. Narzissmus entspricht also eher einer Selbstbeweihräucherung. Und wie das so ist mit Weihrauch, ein bisschen davon ist ganz okay, aber zu viel davon stinkt schnell unerträglich. Im Grunde genommen ist Narzissmus sogar das genaue Gegenteil der Eigenliebe. Der deutsch-amerikanische Psychiater und Philosoph Erich Fromm gilt in diesem Zusammenhang als einer der einflussreichsten Denker des frühen 20. Jahrhunderts und stellte richtigerweise fest, narzisstische Menschen sind im Grunde ihres Herzens unfähig, sich selbst zu lieben. Und die Folge dieser fehlenden Eigenliebe ist dann die Selbstsucht. Narzissmus richtet sich deswegen auch immer nach außen, weil der Selbstwert innen brüchig ist. Philautia braucht kaum eine Bestätigung im Außen und ist auch nicht auf der Suche nach Bewunderung und Komplimenten, weil sich innen eine echte Liebe vollzieht, die genau dort sehr, sehr stark ist. Im Angloamerikanischen gibt es einen sehr schönen Spruch, der lautet: Love is an inside job. Das trifft es sehr schön, wie ich finde. Wahre Liebe findet in uns selbst statt. Und Weihrauch braucht es dafür nicht. Menschen haben heutzutage meist Schwierigkeiten mit dem Konzept der Eigenliebe. Das beobachte ich in meiner Beratung immer wieder. Das ist auch kein Wunder, galt sie doch über Jahrhunderte als schändlich und verwerflich. Der heilige Augustinus und andere christliche Lehrmeister des Mittelalters betrachteten die Eigenliebe, amor sui, als eine Todsünde. Den einzigen, den die Menschen gefälligst zu lieben hatten, war Gott. Positive Gefühle für sich selbst erschienen verzichtbar. Erst mit dem Zeitalter der Aufklärung änderte sich das, also zumindest ganz allmählich. Für Immanuel Kant beispielsweise war die Eigenliebe eine natürliche und halbwegs erlaubte Neigung, solange sie im Einklang mit den moralischen Pflichten stand. Die rangierten natürlich immer ganz oben, typisch Kant. Aber zumindest war das enge Korsett der strengen Kirchenethik damit schon mal etwas gelockert. Ganz abgelegt wurde es aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der bedeutende Vertreter der humanistischen Psychologie, Carl Rogers beispielsweise, betonte die Wichtigkeit einer positiven Wertschätzung sich selbst gegenüber, um sich psychisch in belastenden Situationen ausgleichen zu können. Dabei stellte er heraus, dass man sich selbst nicht nur dann lieben sollte, wenn man die eigenen Erwartungen von sich erfüllt hatte, sozusagen als Belohnung für besondere Verdienste, sondern unabhängig von äußeren Bedingungen und Erfolgen. Also auch, wenn man sich mal echt daneben benommen hat oder eben ein Pickel auf der Nase hat. Carl Rogers war der Auffassung, wir haben immer das Recht, uns zu mögen und uns liebevoll und mitfühlend zu behandeln, egal was wir leisten oder nicht und egal was wir schaffen oder nicht. Damit ist die Eigenliebe erst in den letzten Jahrzehnten wieder da angekommen, wo sie einst in der Antike als Philautia gestartet war. Vielleicht müssen wir uns also erst wieder etwas an sie gewöhnen und auch etwas üben, denn bei vielen scheint sie im unbarmherzigen Stress des Alltages doch häufig zu kurz zu kommen oder gänzlich zu fehlen. Das hat aber nicht nur Folgen für einen selbst, sondern auch meist für andere. Denn wer nicht nett zu sich selbst ist, ist es oft auch nicht zu seinen Mitmenschen. Wenn man heute gelegentlich beobachtet, wie kackunfreundlich, bitte entschuldigen Sie, sich manche Menschen anderen gegenüber benehmen, dann kann man leicht erahnen, wie es wohl in ihnen selbst ausschauen muss. Vor einiger Zeit beobachtete ich in einem Restaurant einen völlig gestressten und moros gelaunten Geschäftsmann im Anzug direkt gegenüber von meinem Tisch. Er war sichtlich unzufrieden mit irgendetwas, schüttelte genervt beim Blick ins Handy den Kopf, schmiss die Serviette wütend auf den Tisch und murmelte irgendetwas grimmig vor sich hin. Ich glaube, er schimpfte mit sich selbst. Als die Bedienung das Essen brachte, machte er sie vor allen Gästen lautstark rund, weil sie irgendeine Beilage vergessen hatte. Ich ging an seinen Tisch, es ist wirklich eine wahre Geschichte, und empfahl ihn als Nachspeise etwas Philautia. Die wäre hier ein absoluter Geheimtipp, stünde aber nicht auf der Karte. Er schaute mich etwas irritiert an und fragte, die was? Ich sagte ihm, im Internet soll er mal nachschauen, da stünde, was es ist. Daraufhin ging ich wortlos und im Augenwinkel sah ich noch, wie er zum Handy griff. Ich weiß nicht genau, ob er überhaupt googelte und was er fand, aber die Vorstellung ist einfach zu schön, falls es so war. Woran muss er wohl gedacht haben, als er auf die Bedeutung von Philautia stieß? Falls derjenige Herr hier zufällig gerade zuhört, bitte entschuldigen Sie, war überhaupt nicht bös gemeint, aber man fragt sich halt schon manchmal, wie viel Unfreundlichkeit, Streit und Hass uns auf dieser Welt vermutlich erspart bliebe, wenn Menschen etwas liebevoller mit sich selbst und anderen umgehen würden. Thank you. Tatsächlich reden wir bei fehlender Eigenliebe über einen der relevantesten psychischen Belastungsfaktoren, die es überhaupt gibt. Wer andauernd extrem hart mit sich ins Gericht geht, zerstört nicht nur irgendwann seine Motivation und seine eigene Leistungsbereitschaft, sondern auch seine Lebenszufriedenheit. Und irgendwann, und hier komme ich als Arzt ins Spiel, auch seine Gesundheit. Die Wut auf etwas oder auf jemanden oder auf sich selbst kann so stark sein bei manchen Menschen, dass sie zu Rückenschmerzen, Herzrhythmusstörungen oder sogenannten Magenulzera führt. So nennt man schwerste Verletzungen der Magenschleimhaut. Die Psychosomatik ist voller Beispiele körperlicher Symptome, die genau deswegen entstehen, weil Betroffene negative Gefühle gegen sich selbst richten. Kehren wir an dieser Stelle nochmal kurz in den Garten zurück. Bei fehlender Eigenliebe ist der Baum, von dem eben die Rede war, nicht gewachsen oder er ist einfach klein, vertrocknet und etwas knochig. Viel Gutes kann aus diesem schwachen Stamm nicht sprießen. Stattdessen mögen sich bei dem einen oder anderen stellvertretend ein paar Narzissen auf der Wiese ausbreiten und die sehen auf den ersten Blick oft auch farbenfroh und schillernd aus. Aber sie sind, wie wir alle wissen, recht schwächliche Pflänzchen, die fast alle in irgendeinem Sturm des Lebens umkippen. Es fehlt einfach der mächtige und stabile Baum in der Mitte des Gartens, der alles andere positiv mit gesundem Leben erfüllt. Gehen wir eine Ebene tiefer. Was kann einen solchen Baum nun in seinem Wachstum beeinträchtigen, wenn doch, wie ich eben schon sagte, die Saat eigentlich bei uns allen angelegt wurde? Allen denkbaren Gründen gerecht zu werden, würde an dieser Stelle zu lange dauern. Was wir jedoch festhalten können, ist, dass die häufigsten Ursachen für fehlende Eigenliebe nicht ursprünglich im Kind selbst begründet liegen, sondern in dem sozialen Umfeld, das es umgibt. Und die Kernfamilie spielt hier die größte Rolle, zumindest in den frühen Jahren der psychosozialen Entwicklung. Eltern, die ihren Kindern bereits sehr früh zu verstehen geben, nicht zu genügen oder nicht liebenswert zu sein, falten sich im Prinzip wie Gärtner, die das keimende Pflänzchen der Eigenliebe immer wieder niedermähen, sobald es versucht, aus dem Boden zu entwachsen. Anfangs gibt es noch ein paar verzweifelte Versuche, emporzuschießen, aber irgendwann wächst nichts mehr. Stattdessen beginnen die Kinder, die Botschaften über sich selbst zu übernehmen. Sie machen sich die Sicht ihrer Eltern zu eigen. Diesen Einfluss darf man nicht unterschätzen, denn Kinder glauben Mama und Papa, denen sie bedingungslos vertrauen, zumindest in der frühen Jugend, jedes Wort. Und je nachdem, wie tiefgreifend diese Erfahrungen sind, nicht geliebt zu werden oder nicht wertvoll genug zu sein, desto ausgeprägter kann die Selbstwertstörung sein, die sich daraus entwickelt. Und es gehört hier leider zur Wahrheit, dass sehr frühe implizite Annahmen über das eigene Selbst im späteren Erwachsenenalter nur noch schwer revidierbar sind. Aber, bevor Ihre Stimmung jetzt auf dem Komposthaufen endet, für jeden Garten gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, auch wenn er ursprünglich nicht besonders liebevoll angelegt wurde. Aus der modernen Therapieforschung wissen wir heute nämlich, dass auch ein niedriger Selbstwert nicht zwangsläufig die psychische Gesundheit beeinträchtigen muss. Die Belege für diese mutige Behauptung sind tatsächlich sehr neu, denn bis vor wenigen Jahren galt noch ganz allgemein, niedriger Selbstwert gleich hohe Wahrscheinlichkeit für eine neurotische Störung oder eine psychische Erkrankung. Das stimmt aber so in dieser vereinfachenden Form nicht. Achtung, es folgt eine ganz, ganz tolle Studie. In einer australischen Längsschnittuntersuchung aus dem Jahr 2015 wurden knapp 2500 junge Erwachsene mit niedrigem Selbstwert untersucht. Dabei stellten die Forscher interessanterweise fest, dass die Betroffenen trotz ihrer schweren Kindheit unterschiedlich gut mit sich selbst umgingen. Manche waren sehr unbarmherzig zu sich, sie kritisierten sich, trauten sich nichts zu und fühlten sich stets als Menschen zweiter Klasse. Andere wiederum waren durchaus liebevoll zu sich und konnten sich emotional auch relativ gut auslenken, wenn es ihnen mal schlecht ging. Sie gingen behutsam und pfleglich mit sich um, obwohl auch sie, Achtung, das ist hier sehr wichtig, tief in ihrem Inneren davon überzeugt waren, nichts Besonderes und nicht besonders wertvoll zu sein. Einen niedrigen Selbstwert hatten sie auch. Sie hatten das genauso von ihrem Elternhaus jahrelang eingetrichtert bekommen. aber trotzdem behandelten sie sich gut. Genau diese Gruppe, die trotz niedrigen Selbstwerts mitfühlend mit sich umging, war psychisch widerstandsfähiger und zufriedener im Leben. Selbstwert und Selbstmitgefühl sind also zwei verschiedene Dinge. Und wo wir unseren Selbstwert meist nur bedingt steigern können, können wir unser Selbstmitgefühl sehr wohl entwickeln und verbessern. Das ist eine gute Nachricht, denn sie entlastet uns von der Notwendigkeit, extrem sitzende Bewertungsmaßstäbe grundlegend verändern zu müssen, um glücklich zu sein. Es kann sein, dass wir für uns nie im Leben die Pole Position in Anspruch nehmen und eher jemand bleiben werden, der ein bisschen an sich zweifelt hin und wieder und vielleicht gerne auch mal in die hinteren Reihen rückt. Aber dafür können wir dennoch lernen, gut zu uns selbst zu sein. Und dadurch können wir in der Gegenwart etwas von der Geborgenheit finden, die uns in der Vergangenheit nicht zuteil wurde. Wer überzeugt ist, sich selbst nicht lieben zu können oder zu dürfen, kann also damit beginnen, sich zunächst mit etwas mehr Mitgefühl zu begegnen und sich gut zu behandeln. Das wäre ein guter Anfang, denn auf diesem fruchtbaren Boden kann anschließend auch viel Gutes wachsen und blühen. Damit das gelingt, möchte ich Ihnen jetzt drei Pflegetipps für Ihren Garten vorstellen. Vielleicht noch ein klitzekleiner Disclaimer, bevor wir loslegen. Die Empfehlungen hier können natürlich niemals eine allumfassende Therapie ersetzen, die möglicherweise bei einer besonders tief sitzenden Selbstwertstörung oder nach schweren Traumaerfahrungen nötig ist. Sie können und sollen vielmehr uns allen etwas dabei helfen, sich im normalen Alltag nachsichtiger, barmherziger und mitfühlender zu begegnen. Also, sind Sie bereit? Schritt Nummer 1. Machen Sie sich klar, dass Sie nicht alleine sind. Nahezu alle Menschen haben ganz ähnliche Sorgen und innere Nöte wie Sie. Niemand ist ohne leidvolle Erinnerungen an bestimmte Dinge in der Vergangenheit. Keiner ist ohne tägliche Zweifel, hübsch, klug, beliebt oder erfolgreich genug zu sein. Und jeder kennt kritisierende und maßregelnde Stimmen in seinem Kopf, die einen runtermachen. Wir alle besitzen Gärten, in denen Stürme wüten und unsere Flora bedrohen. Sich klarzumachen, dass man diese unschöne Eigenart mit anderen gemein hat, kann sehr entlastend sein. Denn in diesem Moment nimmt man sich selbst etwas aus der Schusslinie und findet Trost darin, dass man nicht alleine ist. Man nennt dieses Gefühl Common Humanity, was man leider nur sehr schwer ins Deutsche übersetzen kann. Am ehesten könnte man sagen, das Gefühl gemeinsamer Menschlichkeit. Auch das ist übrigens wieder genau das Gegenteil von Narzissmus. Es ist eben nicht das ständige Herausstellen der Opferrolle oder der Überzeugung, dass wir auch in unserem Leid etwas ganz Besonderes seien. Es ist vielmehr das Eingeständnis, dass wir zu einer Gruppe zahlreicher Menschen gehören, denen es genauso geht. Aus diesem Grund erlebe ich auch bei meinen Klienten ganz häufig ein Gefühl von Beruhigung, wenn ich ihnen ähnliche Geschichten ihrer Mitmenschen erzähle. Im selben Augenblick fühlen Sie sich zugehörig. Teil einer Leidensgemeinschaft zu sein, schüttet im Gehirn nämlich bestimmte Botenstoffe aus, unter anderem Oxytocin. Dabei handelt es sich um ein Bindungshormon, das beruhigend auf unsere Stresszentren wirkt. Ein sehr schönes Beispiel für eine solche gemeinsame Menschlichkeit ist übrigens der Teamsport. Nehmen wir Handball oder Fußball. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Das macht alle Gefühle intensiver, die schönen wie die nicht so schönen. Und falls man mal verloren hat und Zweifel, Wut und Selbstvorwürfe in einem aufsteigen, dann weiß man, meinem Team geht es genauso. Das kollektive Gefühl ist, ich bin nicht allein. Das tut gut und mindert die psychische Last. Im Individualsport ist das völlig anders. Leistungssportler, die für sich alleine kämpfen, sagen wir mal ein Marathonläufer, die bleiben meist alleine mit ihren Sorgen und Selbstzweifel und müssen die Gedanken und Gefühle mit sich alleine ausmachen. Genau aus diesem Grund sind Depressionen und andere psychische Belastungen im Einzelsport auch viel höher als im Mannschaftssport, wie eine Harvard-Studie 2019 an 750 Athletinnen und Athleten belegen konnte. Das Wissen, einer von vielen zu sein mit ganz ähnlichen Problemen, kann jeden Einzelnen enorm stärken. Aus diesem Grund können auch Selbsthilfegruppen in der Therapie von Menschen, die unter einer psychischen Last leiden, eine große Stütze sein. Dabei geht es gar nicht so sehr um Trost, Zuspruch oder konkrete Hilfeleistung, wie die meisten immer glauben. Stattdessen geht es darum zu spüren, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die mich versteht, weil sie etwas ganz Ähnliches erlebt hat wie ich. Denken Sie also daran, wenn Sie das nächste Mal traurig sind und denken, nur Ihr Baum sei schlecht gewachsen, schauen Sie mal nach links und rechts zu den Grundstücken Ihrer Nachbarn. Lächeln Sie ihnen zu und finden Sie einen ersten Trost in dem Gedanken, nicht alleine zu sein. Das löst noch keine Probleme, macht selbige aber schon etwas leichter. Schritt Nummer 2: Gewinnen Sie Distanz. Dieser zweite Aspekt betrifft Sie ganz persönlich. Es ist etwas, das Sie gegebenenfalls etwas üben müssen und es wird Ihnen vielleicht nicht gleich von Montag auf Dienstag gelingen. Aber der Punkt ist ganz wesentlich, um ein gutes Selbstmitgefühl zu entwickeln. Finden Sie Abstand zu negativen Gedanken und Gefühlen, indem Sie sie nicht alle für bare Münze nehmen. Dass Sie sich wertlos fühlen, heißt nicht im geringsten, dass Sie wertlos sind. Es ist nämlich nur ein Gefühl, aber keine Wahrheit. Treten Sie einen kleinen Schritt zurück und blicken Sie mal versuchsweise etwas neutraler auf die Angelegenheit. Könnte es einen Grund geben, warum Ihr Gehirn jetzt gerade zu diesem blöden Gedanken oder Gefühl neigt? Und falls es so ist, sind Sie deswegen heute noch sinnvoll? Sind Sie richtig? Sind Sie angemessen? Es ist wichtig, sich das, so neutral es geht, klarzumachen. Seine Vergangenheit kann und sollte man auch gar nicht leugnen, aber nur das Wenigste hat das Recht, die eigene Gegenwart so stark zu bestimmen. Also müssen Sie diesen unschönen Gedanken und Gefühlen aus der Vergangenheit auch nicht zwangsläufig so viel Aufmerksamkeit schenken. Sie haben es gar nicht verdient. Es geht nicht darum, unschöne Gedanken und Gefühle über sich selbst zu leugnen oder mit aller Kraft zu unterdrücken. Die Regungen sind eben da, aber Sie müssen ihnen nicht folgen. Das ist der Unterschied. Nehmen Sie sie durchaus in sich wahr, nicken Sie ihnen innerlich zu, als wollten Sie sagen, ich habe euch gehört und ich verstehe aufgrund meiner Geschichte, warum ihr da seid. Aber ich entscheide selbst, was ich jetzt tue und wie ich mich behandle. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie diesen achtsamen Umgang mit sich etwas beherzigen, werden die Stimmen im Laufe der Zeit leiser. Eine Meta-Analyse der University of Melbourne anhand von 17 Studien zeigte kürzlich, dass die Technik einer solchen achtsamen Distanz Menschen mit ständigen Selbstvorwürfen besonders gut dabei half, inneren Frieden zu finden. Nachdem sie lernten, nicht alle Gedanken und Gefühle bierernst zu nehmen, sondern sich klarzumachen, dass es nur Kopfstimmen sind, die die Wirklichkeit überhaupt nicht unbedingt abbilden, kamen sie auch zur Ruhe. Sie grübelten weniger, schliefen schneller ein und erlebten den Nachtschlaf als erholsamer. Und das alles nur, weil sie etwas Distanz zu sich selbst gewonnen hatten. Schritt Nummer 3: Seien Sie freundlich zu sich. Nachdem Sie nun wissen, dass es anderen auch so geht und nachdem Sie gelernt haben, etwas Abstand von Ihren Gedanken und Gefühlen zu gewinnen, wird es jetzt Zeit für die eigentlich mitfühlende Behandlung. Seien Sie nett und liebevoll zu sich und zu anderen. Das gilt übrigens besonders für unfreundliche Restaurantbesucher. Gönnen Sie sich beispielsweise öfter etwas, worauf Sie Lust haben. Erlauben Sie sich Pausen, wo Sie nicht schnell genug mitkommen. Oder verzeihen Sie sich ein Missgeschick, ohne dass Sie sich dabei sofort runtermachen. Seien Sie nachsichtig mit sich, wenn Sie mal ein Ziel nicht erreicht haben. Sicher finden Sie noch weitere Beispiele, wie man sich gut behandeln kann. Diese Form der Selbstfreundlichkeit wird leider oft falsch verstanden. Immer wieder sehe ich auf Notizzetteln an Kühlschränken, auf Kaffeetassen oder in Social-Media-Profilen Mantras wie »Du bist großartig« oder »Richte deine Krone«. Sie sollen angeblich aufmuntern und stabilisieren. Was für ein Unsinn. Ich habe noch nie, wirklich noch nie jemanden kennengelernt, den solche dämlichen Sprüche innerlich nachhaltig aufgebaut hätten. Sie streichen lediglich kurzfristig das Ego, aber sie stärken nicht langfristig das Ich. Sie sind der Selbstverliebtheit viel näher als der Selbstliebe. Und sie riechen übel nach Weihrauch. Mit Freundlichkeit uns selbst gegenüber ist nicht gemeint, sich ständig zu überhöhen, um sich gut zu fühlen. Es geht um keine Krone. Es geht vielmehr darum, sich auch Mittelmäßigkeit zugestehen zu können. Sich also sagen zu dürfen, ich bin eben nicht die oder der Schönste. Aber das macht nichts. Es ist okay. Ich bin dennoch wertvoll und behandle mich dennoch freundlich. Darum geht es. Eigenliebe trotz Mittelmäßigkeit. Seien wir ehrlich. Wir sind fast nirgendwo die Klügsten. Wir sind fast nirgendwo die Durchsetzungsstärksten. Und wir sind auch fast nirgendwo die Erfolgreichsten. Wir alle sind in den meisten Dingen des Lebens einfacher Durchschnitt und alles andere als großartig. Und genau das kann sehr viel Last von unseren Schultern nehmen. Es ist geradezu heilsam, nicht immer auf die ersten Plätze schielen zu müssen, nur um sich ein bisschen wertvoll zu fühlen. Falls Ihnen diese Form von Freundlichkeit zu sich selbst nicht auf Anhieb gelingt, weil Ihnen vielleicht zunächst mehr Kritik einfällt als Nettigkeiten, stellen Sie sich vor, wie Sie sich einem guten Freund gegenüber verhalten würden. Vermutlich wären Sie bei seinen Missgeschicken oder Misserfolgen tröstend und aufmunternd, richtig? Es mag paradox klingen, aber oft sind wir viel besser darin, Mitgefühl unseren Mitmenschen gegenüber zu zeigen, die wir mögen, als das gleiche Mitgefühl uns selbst gegenüber aufzubringen. Es ist so, als würden Sie den Baum im Grundstück des Nachbarn besser pflegen als Ihren eigenen. Ich kenne sogar Klienten, die ihren Hund liebevoller behandeln als sich selbst. Sie kümmern sich äußerst zuvorkommend und aufopfernd um ihr geliebtes Tier, behandeln sich selbst aber wie den größten Feind. Aber soll ich etwas Schönes sagen? Das kann auch ein gutes Zeichen sein, denn ein Tier von Herzen lieben zu können, beweist, dass Betroffene sehr wohl Liebe empfinden und geben können. Sie richten sie nur nicht auf sich. Die meisten Menschen sind also ganz passable Gärtner. Sie arbeiten nur viel zu wenig im eigenen Garten. Aber genau da kann man vielen von ihnen meist sehr gut helfen. Beobachten Sie sich doch selbst einmal, wie liebevoll und nett Sie zu Freunden und Partnern sind. Wie haben Sie beispielsweise das letzte Mal Ihren Partner getröstet, als er traurig war? Wie fürsorglich haben Sie sich um Ihr Kind gekümmert, als es Ihre Hilfe brauchte? Und wie geschickt haben Sie einen zerstörerischen Gedanken Ihres besten Freundes abgeschwächt, der ihn beinahe verrückt gemacht hätte? Sobald Sie erkennen, dass Sie freundlich, wohlwollend, warmherzig und nachsichtig zu Ihren Mitmenschen sein können, wird es Zeit für ein wichtiges Eingeständnis. Dann darf ich es auch zu mir selbst sein. Zweigen Sie also etwas von Ihrer Liebe für sich selbst ab. Ein Punkt ist mir hier noch ganz wichtig. Und selbst mitfühlend gegenüber zu sein, heißt beileibe nicht, dass uns fortan alles völlig Wumpe sein soll, was andere über einen denken, oder dass man arrogant einfach alles zurückweist, was einem Mitmenschen an Kritik und gut gemeinten Ratschlägen auf den Weg geben. Irgendwo auf Instagram, weiß nicht mehr genau, las ich durch Zufall vor ein paar Wochen einen Satz. Und der lautete, sich selbst zu lieben heißt, der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Nee, sorry, genau das heißt es eben nicht. Das ist schon wieder eine narzisstische Pose, mit der man sich versucht abzugrenzen und andere lieber entwertet, um bloß nicht an sich ranzulassen. Eine solche Attitüde ist ignorant. Nicht alles, was wir tun, ist nämlich okay. Echte Stärke bedeutet, aushalten zu können, wenn uns jemand sagt, was nicht in Ordnung war. Auch die Bereitschaft, darüber nachzudenken und vielleicht sogar um Verzeihung zu bitten. Und das darf auch ein paar negative Gefühle in uns auslösen, wenn wir uns nie schuldig fühlen oder für etwas schämen würden, wären wir kaum sozial verantwortungsvolle Wesen. Ein gut entwickelter Baum der Philautia hält es aus, sich selbst einmal hinterfragen zu können, ohne gleich bei ein bisschen Wind in sich zusammenzubrechen. Wer sich selbst liebt, kann Kritik im Herzen annehmen, kann sich reflektieren, aber verliert dabei nicht völlig den Boden unter den Füßen oder denkt, die ganze Welt sei gleich gegen einen. Mark Leary, ein Psychologe von der Duke University, sprach in diesem Zusammenhang einmal vom sogenannten Sweet Spot, also einem süßen Punkt zwischen Scheißegalhaltung auf der einen Seite, weil einem völlig egal ist, was andere über einen denken, und völliger Selbstzerstörung auf der anderen Seite, weil man alles viel zu nah an sich heranlässt. Die gesunde Wahrheit liegt an einem süßen Punkt zwischen diesen beiden Extremen. An diesem Sweet Spot gedeiht Ihr Baum der Eigenliebe am besten. Der Stamm steht stabil im Boden, er kann negative Stürme verwinden und treibt dennoch immer wieder gute und positive Gefühle aus. Oscar Wilde sagte einmal, sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Das klingt schön, wie ich finde. Wer hat nicht gerne Romanzen, die ein bisschen länger dauern? Also schlage ich vor, dass Sie schnellstmöglich damit beginnen. Ein paar Beziehungstipps für den Anfang wollte ich Ihnen mit dieser Folge geben. Am schönsten wäre natürlich, wenn es nicht bei einer kurzfristigen Affäre bleibt, sondern eine gute Beziehung daraus wird, die im besten Fall Ihr Leben lang anhält. Bitte pflanzen Sie diese Erinnerung fest in Ihr Gehirn. In jedem von uns ist der Samen der Philautia, also der gesunden Eigenliebe, angelegt. Und das aus gutem Grund. Es dient dem psychischen Selbsterhalt. Voltaire hatte recht. Und jeden Morgen ragt die Eigenliebe sogar beim Blick in den Spiegel ganz kurz etwas schüchtern durch die Erdoberfläche. Also seien Sie freundlich zu sich und mähen Sie das zarte Pflänzchen nicht sofort mit dem Rasenmäher nieder. Und lassen Sie auch nicht zu, dass es ein anderer tut. Und falls der Blick in den Spiegel Sie dennoch mal erschrecken sollte, dann vergessen Sie nicht eine uralte Weisheit: Wer morgens zerknittert aufsteht, hat die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Also kein Grund, unfreundlich zu sich zu sein, sondern im besten Fall zu lächeln. Mit und über sich selbst. Schenken Sie Ihren Mitmenschen Ihre Liebe. Aber der wichtigste Mensch in Ihrem Leben bleiben Sie selbst. Also behandeln Sie sich am besten auch so. Mehr Selbstmitgefühl wäre ein guter Beginn. Das geht auch bei niedrigem Selbstwert, wie wir gehört haben. Vergessen Sie nicht, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Entscheidend für Ihr Lebensglück ist nicht, was Ihnen als Kind eingeimpft wurde, sondern die Art und Weise, wie Sie sich hier und heute selbst behandeln. Also gewinnen Sie etwas Distanz zu Ihren negativen Gedanken und Gefühlen. Gehen Sie einen Schritt zurück oder einfach außenrum. Bleiben Sie freundlich zu sich, auch bei nicht gelösten Problemen, bei nicht erreichten Zielen, bei gerissenen Deadlines oder in Situationen, in denen Sie mal echt Mist gebaut haben. Und machen Sie sich klar, dass Sie mit Ihren Ängsten, Zweifeln und Ärger nicht allein sind. Sie sind verbunden mit vielen, die genauso wie Sie in der Gegenwart mit Botschaften aus der Vergangenheit kämpfen. Weil solche Dinge zu unserer Spezies dazugehören, weil wir alle ein Teil einer Gruppe sind, die sich Mensch nennt. Wenn Sie Geduld haben und Ihren Garten etwas pflegen, kann Philautia auch im späteren Leben noch zu einem starken Stamm heranreifen, der mitten in Ihrem Garten steht und von dem viele andere positive Gefühlsäste aussprossen. Sie werden sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen zum Schluss noch ein wunderschönes Gedicht in Erinnerung rufen von einem Mann, den Sie vielleicht viel mehr glauben als mir. Der Mann, um den es geht, kennen Sie alle. Er war ein großer Schauspieler in der Frühzeit des Kinos. Aber er war auch ein Mensch, der die ersten Jahrzehnte seines Lebens unter sich selbst litt, weil ihm als Kind die Liebe verwehrt worden war, nach der er sich so gesehnt hatte. Erst in fortgeschrittenem Alter erblühte sein Baum der Eigenliebe oder Selbstliebe. Über diese Reife und den Wachstum schrieb er an seinem 70. Geburtstag ein paar wunderschöne Verse. Und aus diesen möchte ich hier, etwas verkürzt und zusammengefasst, zum Abschluss dieser Folge zitieren. Ich ziehe mich zurück und sage: Bühne frei für den großen Charlie Chaplin. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich es gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.